Kultur denken. Der Podcast des IFK.
Undiszipliniertes Denken ist ein bisschen was anderes als das wilde Denken, das ich immer so gern mag, weil mit dem Wilden halt häufig irgendwas assoziiert wird, was uns nicht so in den Kram passt.
Das außerhalb ist. Das Wilde ist immer außerhalb des Hauses, das Undisziplinierte ist im Haus.
Genau. Undiszipliniertes Denken in der Kulturwissenschaft. Darum geht es heute in einer weiteren Episode von Kulturdenken, dem Podcast des IFK. Diese Episode trägt auch den Titel Kulturwissenschaftlich arbeiten, weil Sie werden darin unterschiedliche Beispiele kennenlernen, was denn das, nämlich das kulturwissenschaftliche Arbeiten, sein kann. Julia Grillmeier heißt Sie herzlich willkommen. Sie hörten eingangs Karin Harasser, die Direktorin des IFK, und Kulturphilosoph Thomas Macho, ehemaliger Direktor des IFK. Das wilde Denken, über das Sie sprachen, La Pensée Sauvage, ist ein Buch des Ethnologen Claude Lévi-Strauss aus den 1960er Jahren, das auch in den Kulturwissenschaften sehr einflussreich war. Lévi-Strauss beschreibt darin gewisse Denkweisen, die er bei verschiedenen indigenen, sogenannten naturnahen, lebenden Menschen untersucht, und zwar in unterschiedlichen Weltregionen. Und er beobachtet eben gewisse Denkweisen und anders als viele Ethnologen vor ihm behandelt er diese nicht als völlig anders und unmöglich mit westlichen Kategorien zu verstehen, aber auch nicht als ein Denken, das im Vergleich zum westlichen mangelhaft sei, Stichwort primitiv, sondern vielmehr, er vergleicht dieses, wie er sagt, wilde Denken mit dem westlichen Denken und kommt auf viele Ähnlichkeiten, sieht aber in vielerlei Hinsicht Vorteile im sogenannten wilden Denken gegenüber dem Gezähmten. Zähmen will sich auch das undisziplinierte Denken nicht lassen, aber das vergleicht sich eben, wie es Karin Harasser zusammenfasste, nicht mit einem Außen. Es wirbelt vielmehr die Disziplinen selbst auf. Undisziplinierte Bücher heißt übrigens auch eine Buchreihe bei De Gruyter, die Iris Dehrmann, Andreas Gerlach und Thomas Macho herausgeben. Und in der Beschreibung dieser Reihe wird die Frage gestellt, was, wenn nicht die Disziplin, sondern die Frage zuerst da ist.
Interessant ist, dass die Geschichte der Kulturwissenschaften sehr häufig auch entlang von Studies und Turns erzählt werden kann. Und man muss vielleicht eins noch dazu sagen, Studies und Turns zeichnen sich dadurch aus, dass sie Themen und Problemstellungen in den Mittelpunkt stellen. Und das ist im klassischen Sinn der Wissenschaftssystematik, die im 19. Jahrhundert ausgebildet worden ist, undiszipliniert. Weil dann hat man nämlich eine Frage, dann hat man ein Problem und dafür gibt es zum Beispiel noch gar keine Wissenschaft. Im angloamerikanischen Raum heißt es dann, es gibt aber Studies. Die gründet man dann halt.
Also zum Beispiel Cultural Studies, aber auch jüngst und enger thematisch gefasst zum Beispiel die Animal Studies. Studies lassen sich schneller ausrufen als große Disziplinen.
Und das ist höchst vernünftig. Es geht nicht immer darum, dass man eine neue Wissenschaft gründet, die jetzt ähnlich wie die Theologie die nächsten 200 Jahre auch am Leben bleibt, sondern es geht darum, dass man Formen findet. Und dafür gibt die Kulturwissenschaft oder die Kulturwissenschaften eine Art von Modell, Fragen und Problemstellungen, die drängend sind, zu verhandeln. Und zwar auch gerade dann, wenn unter den schon bestehenden Wissenschaften gar keine Einigkeit darüber ist, wer jetzt eigentlich für diese Fragen und Probleme wirklich zuständig ist.
Und ich rede jetzt schon wieder von Disziplinengrenzen und Wissenschaften und Institutionen und wie sich diese weiterentwickeln. Wie schon an einigen Stellen dieses Podcasts. Ich bin auch Kulturwissenschaftlerin und diese Fragen interessieren mich. Aber abgesehen von den interdisziplinären, undisziplinierten Türen, die wir so innerhalb einer rigiden akademischen Struktur aufkriegen können, wo überträgt sich denn die Kulturwissenschaft außerhalb der Akademie? Einige Gedanken dazu von Karin Harasser.
Wir leben ja schon in einer Situation von sehr heterogenen Öffentlichkeiten und ich sehe umgekehrt dann schon auch, wie sehr sich auch kulturwissenschaftliches Denken und kulturwissenschaftliche Zugänge und eben nicht essentialistische Kulturbegriffe durchaus in kulturellen Praktiken in verschiedenen niederschlagen. Man muss auch sagen, dass sich kulturwissenschaftliche Modelle auch sehr stark im Essayfilm, in der Literatur, also auch in der Romanliteratur, in der filmischen Arbeit und an allen möglichen Stellen zu finden. Also ich glaube, anstatt sich da zu beschweren, dass uns niemand zuhört, kann man auch mal betonen, dass es absolut diese Transmissionsriemen gibt. Es sind halt Übersetzungen und es taucht dann an verschiedenen Stellen wieder auf. Also wir haben deshalb auch die Ulrike Kluge eingeladen, die eben aus der Kulturwissenschaft kommend versucht, eben mit Transkulturalität in der Therapie zu arbeiten.
Und die Psychologin Ulrike Kluge, die extrem spannend und im besten Sinn undisziplinierte Forschung macht, werden Sie in dieser Podcast-Episode hören. Ebenso zu Wort kommen wird der Medienwissenschaftler Erhard Schüttpelz. Beide waren bei der IFK-Konferenz Where Are We Now zu Gast und sie sprachen in einem Panel, das mit kulturwissenschaftlich Arbeiten überschrieben war. Thomas Macho dazu.
Und vielleicht kann man noch sagen, dass es in dem letzten Teil kulturwissenschaftlich Arbeiten dann um exemplarische Bereiche geht, von denen wir lernen, mit denen wir kooperieren und die für uns Bedeutung haben. Das erste ist die Therapeutik, nicht nur die Psychoanalyse, sondern andere Formen der Therapeutik. Und Erhard Schüttpelz, der ein Stück weit eben die anthropologische, ethnologische Forschung vertritt. Das sind Wissenschaften und Kontexte, in denen wir uns auch bewegen und die da eine Rolle spielen.
Was treibt Ulrike Kluges Undiszipliniertsein an?
Ich würde das gar nicht mit so großen Begriffen belegen, sondern eher mit der Neugier und mit der Sehnsucht, immer irgendetwas zu durchdringen. Und da reicht bei den wenigsten Themen und Herausforderungen, mit denen wir so als Menschheit beschäftigt sind, reicht, glaube ich, in wenigsten Fällen eine einzelne Disziplin.
Ulrike Kluge ist Psychologin an der Charité Universitätsmedizin Berlin und sie leitet dort das Zentrum für interkulturelle Psychiatrie und Psychotherapie sowie sie leitet auch den Forschungsbereich interkulturelle Migrations- und Versorgungsforschung. In ihrem Berufsalltag betreut Kluge also PatientInnen und beforscht gleichzeitig zum Beispiel, welche Begriffe, Konzepte und Herangehensweisen hilfreich oder nicht hilfreich dabei sind. Studiert hat sie an der Freien Universität Berlin, und zwar Psychologie und Ethnologie.
Und habe dann aber tatsächlich an der Freien Uni in Berlin studiert und da gab es etwas, was heute nicht mehr existiert. Und zwar einerseits die kritischen Psychologen, die aus einer marxistischen Tradition kommen und die sogenannten Gemeinde-Community-Psychologists. Und da gab es immer schon so eine Bezugnahme auf, und ich würde sagen, dass das schon noch prägend gewesen ist, auf so Kultur- und Geisteswissenschaftliches und über die Ethnologie, würde ich retrospektiv sagen, auch immer die Frage nach der Verhandlung zwischen Individuum und Gruppe, so dass dann auch quasi jetzt in meinem therapeutischen Tun für mich so das gruppentherapeutische Arbeiten auch viel relevanter geworden ist und darüber quasi mit der Beschäftigung mit Migration und Fluchtmigration, wo ja quasi so das vermeintlich kulturell ethnisch Differente immer so im Raum ist, so immer dieses, das irgendwie zu verzahnen und zu übersetzen, was kann ich aus der einen disziplinären Richtung mit der anderen verbinden. So, das glaube ich, mein berufliches Arbeiten immer schon von dem Versuch, also ich würde sagen, das ist auch immer wieder mit Scheitern verbunden, mit klar, aber der Versuch, quasi aus dem Interdisziplinären und aus diesen Aushandlungen zwischen den Disziplinen wirklich etwas mehr Welt zu verstehen.
Und aus diesem Verstehen heraus auch Verständnis füreinander zu generieren, so würde ich gerne anfügen. Denn Ulrike Kluges Arbeit an Begriffen heißt Arbeit zum Beispiel auch an besserer Therapie. Bei ihrem IFK-Vortrag sprach sie etwa darüber, dass die sehr präsenten Begriffe Resilienz und Trauma in Therapiesituationen problematisch sein können, damit Resilienz eine gewisse Entpolitisierung und mit der Diagnose Trauma eine gewisse Entindividualisierung einhergehen kann. Wenn etwa Trauma als eine Blackbox verstanden werde, als etwas, das in jedem Fall unverständlich bleibe. Diese detaillierte Beschäftigung mit Worten und Konzepten ist wichtig, sagt Ulrike Kluge. Es aber auch in einen vielschichtigen Arbeitsalltag zu integrieren, ist nicht immer ganz einfach.
Das ist ein großes Ringen meines Arbeitsalltages, weil ich tatsächlich den großen Luxus habe, auch mit unserer Klinikleitung quasi so ein Team aufbauen konnte, wo wirklich Leute aus der Stadtplanung, aus der Soziologie, aus den Politikwissenschaften, aus dem Policy-Bereich, also wirklich sehr interdisziplinär arbeiten. Und trotzdem ist es natürlich so, dass wir da jetzt nicht die zentrale Arbeitsgruppe sind, weil viele der Medizinerinnen und Psychologinnen eben genau das, was uns ein Anliegen ist, vielfach die Relevanz und den Nutzen dessen nicht verstehen, wenn ich zum Beispiel sage, wir müssen darüber nachdenken, was das bedeutet, wenn wir mit Konzepten wie Race, Kultur, Ethnie und anderen Begriffen arbeiten, weil das in Medizin und Psychologie eher so ist, das sind Setzungen. Das sind soziale Werfungen, Strukturen, wie auch immer, und die benutzen wir einfach. Und das hat dann manchmal relativ krude Effekte. Für mich ist es immer so das eindrücklichste Beispiel, wenn man eben nicht darüber nachdenkt, was jetzt in der empirischen Forschung zu der Häufigkeit von psychischen Erkrankungen bei türkischen Migranten oder Menschen mit türkischem Migrationshintergrund, dass das vielleicht zwei ganz verschiedene Gruppen sind und dass deswegen die Ergebnisse auch differenziert werden müssen. Wenn ich das nicht tue, dann komme ich zu Daten, die eigentlich quasi in ihrer Relevanz, in ihrer gesellschaftlichen Relevanz nutzlos sind.
Das Hauptproblem ist aber freilich nicht Desinteresse unter Psychologinnen, sondern die fehlende Zeit. Das IFK war für Ulrike Kluge, so erzählt sie, eine so besondere Erfahrung.
Weil es da wirklich Platz gibt, um miteinander zu sprechen. Und wenn man in so einem Forschungsprojekt ist, dann gibt es ja immer die Deliverables und was man alles so abzuliefern hat. Und da fällt häufig, und das ist natürlich dramatisch und glaube ich, im Gesundheitsbereich dann noch krasser als in anderen, fällt eben häufig dann zuerst die Forschungswerkstatt, wo man 4 Stunden miteinander diskutiert, die fällt halt im Terminkalender als erstes runter, weil die quasi nicht so akut und dringend ist wie der Folgeforschungsantrag oder wie das Paper, was schon seit 3 Monaten überfällig ist oder jetzt in meinem Fall sogar noch, oder die Patientinnen, die versorgt werden müssen.
Daraus, aus dieser Zeitknappheit, entstehe aber langfristig ein noch viel tiefergreifendes Dilemma.
Ich merke schon auch, und vielleicht weil ich jetzt so die letzten Jahre noch stärker auch in so einer quasi infrastrukturellen Verantwortung bin, in so einem medizinischen Kontext, und wir haben ja quasi jetzt gerade so die Pandemie hinter uns, wo ja noch mal stärker geworden ist, diese, wie quasi in dieser Akut- und Krisenlogik ja wirklich immer das Moment entsteht, man kommt nicht hinterher, man ist eigentlich immer zu spät, der Handlungsdruck ist quasi schon gar nicht mehr, kommt man schon gar nicht mehr hinterher, aber man ist immer schon zu spät und ist immer schon gescheitert. Und dann merke ich das, wenn ich dann hier so bin und so die Betrachtungen, Beleuchtung, das Versenken in den Texte und die Konzepte höre, dann merke ich bin so eine Mischung zwischen Neid und wütend. Also ich einerseits denke, oh, das möchte ich auch gerne mal so dann darüber nachdenken. Und wütend quasi, das merke ich dann schon, also ich will jetzt gar nicht sagen, dass es legitim ist, dann wütend zu sein, aber ich glaube, dann geht es ja so ein bisschen darum, dass ich das Ideal zu sagen, wir müssen uns erst nochmal 3 Schritte rausnehmen, um überhaupt zu verstehen, was hier geschieht und überhaupt noch analysefähig zu sein, weil wenn wir uns zu sehr mit dieser Anrufung, jetzt Lösungen zu bringen und in so einen Solutionism einzusteigen, dann verlieren wir quasi unsere Analysefähigkeit, eine Analyseschärfe. Das ist jetzt quasi meine Vermutung, was dann auch dahinter steckt. Dann kann ich das irgendwie verstehen und gleichzeitig denke ich, haben wir dafür aber jetzt gerade noch Zeit? Also wir haben doch wirklich einiges auf unserer Agenda, was jetzt zu tun ist. Und dann denke ich, wäre es nicht cooler in so einer Pendelbewegung zwischen wir handeln jetzt und wir entscheiden uns für eine Lösung, die wir aber, und das würde ich sagen, so würde ich meinen Arbeitsprozess beschreiben, die wir dann aber auch immer wieder oder wo wir uns verabreden müssen und Orte schaffen müssen, wo wir dann immer wieder reflektieren, wo wir jetzt gescheitert sind, was jetzt hier nicht gelungen ist.
Diese Pendelbewegung aus Handeln und Analysieren braucht aber auch ein anderes Verständnis von Wissenschaft, vielleicht ein undisziplinierteres, sagt Ulrike Kluge.
Und da bin ich natürlich dann sehr die Psychologin, wo ich dann sage, ich habe davor auch gar nicht so eine Angst, weil ich denke, Angst ist mein tägliches Geschäft. Oder auch Scheitern, Trauern, Unzulänglichkeiten, Unbehagen. Aber ich merke, dass meine Kolleginnen, jetzt ich arbeite im Moment eben ja auch viel mit Philosophinnen und Soziologinnen zusammen, dass die sind da nicht so, ich sage jetzt mal ganz platt, die sind da nicht so locker. Also Scheitern und Unbehagen, das quasi zuzulassen oder das quasi so im Raum prominent zu machen, da merke ich immer, da muss ich dann nochmal nachfragen, was macht das jetzt eigentlich so schwierig, dass wir da jetzt so offen ins Gespräch kommen.
Wie kann das gelingen? Ulrike Kluge gibt am Ende unseres Gesprächs ein Beispiel.
Vor ein paar Wochen in Bengaluru in Indien, und da gab es ein großes Projekt, wo so Kulturwissenschaftler, Mental Health Leute und Künstlerinnen zusammen waren. Da ging es ganz, ganz viel darum, quasi Cultural Work, Cultural Projects, Cultural Studies, wer braucht die eigentlich, wofür braucht man die eigentlich, wie können die nutzbar gemacht werden. Und was ich gemerkt habe in den Diskussionen da vor Ort, dass ich immer auch so Advocacy-Arbeit dafür mache, zu sagen, und ich habe das ja heute selber gemacht, nämlich immer gesagt, ich bin die Praktikerin, ich bin die Psychologin und immer wieder mich da so verortet habe, aber eigentlich würde ich, glaube ich, sonst in meinem Tun ganz oft sagen, wollen wir nicht einfach mal für einen Moment da aussteigen und sagen, ich bin ja nicht nur die Aktivistin und ich bin nicht nur die Wissenschaftlerin und ich bin nicht nur die Praktikerin, sondern ich bin in unterschiedlichen Momenten meines Tuns jeweils in einer anderen Rolle und lasst uns doch mehr mit diesen Rollen spielen. Und das hat ja manchmal eine Sicherheitsfunktion, zu sagen, wenn ich die Praktikerin bin, ist das eben eine sichere Rolle, die kann ich jederzeit ausfüllen. Aber andererseits ist es eben auch eine steife Rolle, die dann bestimmte Prozesse nicht möglich macht und dass wir da alle gemeinsam vielleicht eher in so ein Spiel mit unseren Rollen. Und ich glaube, weil ja in den wenigsten Fällen oder zunehmend wahrscheinlich sind wir ja eben gar nicht mehr das eine oder das andere.
Auch der zweite Gesprächspartner dieser Kulturdenken-Folge ist undiszipliniert.
Das heißt, ich bin inzwischen zumindest in zwei Formationen aufgewachsen, in den Sozialwissenschaften und in Geistes- oder Kulturwissenschaften.
Erhard Schüttpelz ist sowohl Sozial- als auch Geistes- und Kulturwissenschaftler, und zwar Philologe und Ethnologe, beschäftigt sich also mit der Erforschung von Sprache und Literatur ebenso wie mit Volkskunde. Erhard Schüttpelz hat eine Professur für Medienwissenschaft an der Universität Siegen. Und Medienwissenschaft ist auch von der Bezeichnung am zutreffendsten für seine Arbeit. Nicht unbedingt, weil er zum Beispiel mit neuen Medien arbeitet, sondern weil er sich als Mittler versteht.
Und ich selber fühle mich jetzt also nicht nur als Kulturwissenschaftler, sondern ich fühle mich eher mit den Medien natürlich in der Mitte zwischen Geist, Natur, Technik und Sozialität oder zwischen den drei Formationen, also den Ingenieurs- und Naturwissenschaften, den Sozialwissenschaften und der, also meinetwegen Geisteswissenschaften oder auch Philologien. Das heißt, ich fühle mich immer grundsätzlich erstmal in der Mitte und das Medium ist ja auch da angesiedelt. Das heißt, wenn man es von einer Ecke aus betrachtet, ist es immer das andere. Es ist also eine Art von Bäumchen wechsel dich.
Bäumchen wechsel dich ist ein altes Kinderspiel, bei dem man versucht, möglichst schnell von einem Baum zu einem anderen zu gelangen. Von einer Perspektive gezielt eine andere einzunehmen, im Fall von der Arbeit von Erhard Schüttpelz.
Ich habe sehr perspektivisch gearbeitet meistens. Das heißt, viele meiner Schriften handeln davon, wie etwas aus der Sicht des anderen erscheint. Zum Beispiel dann die Literaturwissenschaft und die Linguistik, die Ethnologie und dann die Literaturgeschichte oder dann auch in meinem neuen Buch zwischen Hermeneutik und Kritik.
Deutland heißt dieses jüngst erschienene Buch. Indem Erhard Schüttpelz die Wissenschaftsgeschichte der Hermeneutik beleuchtet und dabei vor allem auf die deutsche Philologie eingeht. Daher auch der schmunzelnde Titel Deutland. Bei der Hermeneutik geht es schließlich um das Interpretieren und Verstehen von Texten. Er beschreibt verschiedene Paradigmenwechsel in der Literaturwissenschaft, die erst zu der Situation führten, mit der wir heute ganz selbstverständlich Literatur lesen. Er schreibt von einem Interpretationsboom der letzten 50 Jahre und zeigt, dass Philologie, Hermeneutik und Literaturinterpretation, heute oft synonym gebraucht, unterschiedliche Dinge sind, die sich erst mit der Zeit vermengten.
Das heißt, auch da gehe ich aber perspektivisch vor. Das heißt, ich beschreibe die Phänomene von mehreren Seiten aus, um dann auch die Missverständnisse so ein bisschen aufzurollen, die dann auch die Betrachtung im Nachhinein wie jetzt unsere eigene Welt behindern. Ja. Also ich versuche es, ein aufklärerisches Buch zu schreiben, aber als Pamphlet. Ja. Mhm. Weil jetzt nicht alt genug, um Pamphlete zu schreiben, und dann ist es effektiver, als große Abhandlungen zu schreiben. Erstens, weil man dafür Jahre braucht und weil das Pamphlet natürlich dann packender wirkt und dann auch mehr Polemik enthalten kann. Ich bin von zu Hause aus ein polemischer Mensch, habe mich jahrelang dagegen gesträubt, aber jetzt ist mir egal. Ja. Außerdem bin ich auch als Punk aufgewachsen und im gewissen Sinne hält mich das jetzt jung.
Die Polemik hält also den Punk, er hat Schüttpelz, jung. Undiszipliniert ist er nämlich nicht nur, weil er zwischen Disziplinen operiert, sondern auch, weil er gängigen Dynamiken, man möchte sagen Moden, innerhalb des akademischen Arbeitens zuwiderhandelt, wie er selbst sagt. Und damit ist er gewissermaßen auch innerhalb der undisziplinierten Kulturwissenschaft ein Punk.
Naja, letztens die Kulturwissenschaft, auch die Forschung und die Förderung auch in graduierten Kollegen und so, damit zu tun, dass es ein Transgressionsversprechen ist. Also dass man sich über die Disziplinen hinwegsetzt, das war früher ein ganz großer Impetus, auch von meiner ganzen Generation, denke ich. Also etwas Besseres als den Tod oder Disziplin finden wir überall. Also es war wirklich so diese Bremer Stadtmusikanten-Geschichte. Und dann ist das meistens sehr definiert, was schick ist an der Transgression gerade. Oft sind das Wörter, manchmal sind es auch Phänomene natürlich, die dann stark werden. Es sind auch Dinge, die immer im Übergang sind, aber die sehr als hippe Wörter dann auch gleich kreisen. Die Leute wissen immer, dass es jetzt gerade hip ist. Und das habe ich immer abgeschreckt. Einerseits, weil ich natürlich doch vielleicht solide ausgebildet worden bin noch als Philologe und weil ich dann sehe, okay, als alter Hipster auch, dass es nicht so funktioniert. Das heißt, wenn man sich dem Mainstream anschließt, hat man natürlich verloren. Dementsprechend versuche ich die Entwicklung so zu erwischen, dass sie sich entweder erst bilden oder gerade vergangen sind, weil es dann am interessantesten ist.
So entstand also Deutschland. Die Geschichte der Hermeneutik war gleichzeitig so interessant und so unhip, nämlich mit so wenig Coolness-Faktor, dass Erhard Schüttpelz sich ihr widmete.
Ja, Deutschland ist letztens auch eine Vorbereitung für etwas, das noch tiefer reicht und nicht alles ausgesprochen ist in dem Buch. Aber ich habe diesen Titel wie saure Gurken angepriesen, also andere Leute sollten den nehmen, Deutschland. Es blieb aber nur noch ich selber übrig. Und dann war es ein knalliger Titel. Dann habe ich natürlich das Cover sogar in Tarnwesten Umschlag gehabt. Also noch optischer und noch more striking für ein Phänomen, das irgendwie total unhip ist, weil es um die Geschichte der Hermeneutik geht und deren Entstehung. Und zwar für mich als Verhängnis. Das heißt, nicht nur das Verhängnis Heidegger, sondern auch das Verhängnis Dilthey und dann auch letztendlich die Trias von Dilthey, Heidegger und Gadamer als ein Fehler in der Geschichte der deutschen Wissenschaften. Weil die größte Geltungszeit der deutschen Philologie ist davor. Die ist von 1770 bis 1870, das weiß nur keiner. Das haben die Leute auch verdrängt im 20. Jahrhundert. Das heißt, der Höhepunkt der deutschen Universität ist da, wo noch kein Kaiserreich existiert, keine Zentralisierung. Diese vielen kleinen Universitäten in ihren vielen kleinen Provinzen dann sitzen und trotzdem Weltspitzenforschung machen, die dann auch die amerikanischen Universitäten übernehmen müssen, die sich weltweit auch durchsetzt eigentlich als Bibelphilologie, als Antikenforschung und als Forschung auch von osteuropäischen Sprachen und so weiter und so weiter. Das heißt, der Höhepunkt der deutschen Philologie, auch der deutschen Geisteswissenschaften und Kulturwissenschaften ist eigentlich in dieser Zeit, was kaum jemand weiß. Und gerade deswegen habe ich das dann auch so pamphletistisch wie möglich dann zusammengeschrieben.
Warum es Erhard Schüttpelz dabei auch geht, ist die Trennung zwischen Geschichtswissenschaft und Philologie zu historisieren. Diese Trennung zwischen Geschichte und Philologie, also als eine bestimmte Entwicklung in der Wissenschaftsgeschichte hervorzustreichen, die auch hinterfragt werden kann. Er kritisiert, dass historisches Wissen, vor allem in Deutschland, vollkommen der Geschichtsschreibung überlassen wurde, was dazu führte, dass Philologinnen begannen, möglichst ahistorische Methoden in den Mittelpunkt zu rücken. In diesem Zuge kritisiert Erhard Schüttpelz auch die starke Opposition zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften, die in dieser Zeit, also Anfang des 19. Jahrhunderts, entstand.
Das heißt, die gemeinsame Rationalität der Wissenschaft wurde betont zwischen der Philologie und den Naturwissenschaften im 19. Jahrhundert und das war eine gute Basis. Dann gehört ja übrigens dazu der Aufbau der Psychologie als Projekt zwischen Medizin und Philosophie und natürlich auch, dass die Mathematik eine Geisteswissenschaft war. Das heißt, man hatte ja nicht das Gefühl, dass die Welt einem nicht hört als Geisteswissenschaftler, weil Mathematik und Logik, was dazu gehört, war ja Geisteswissenschaft. Und dann auch noch in der Idee des Strukturalismus oder der strukturellen Objektivität. Das heißt, die Leute, bevor das zusammengebrochen ist, auch Mitteleuropa sozusagen in dem Sinne zusammengebrochen ist, hatten nicht das Gefühl, dass sie marginalisiert sind als Geisteswissenschaftler. Das haben dann die Welt von Dilthey und so weiter erst geschaffen und dann auch im Zweiten Weltkrieg als Gefühl natürlich dann auch letztendlich nochmal elitär sozusagen versucht zu verbreitern. Das war ein Fehler. Das heißt, wir haben immer nur Angebote, hier auch der Wiener Kreis, deswegen denke ich gerne, dass ich hier in Wien bin, auch mit dem Wiener Kreis. Die Einheit der Wissenschaft ist erstmal das, wovon ich auch ausgehe, also wissenschaftliche Rationalität. Und ich finde das auch, also ich finde immer noch bewegend, dass es, wie gesagt, diese Anläufe hier gab in Wien. Und irgendwie fühle ich mich dem verpflichtet und war auch letztendlich in den Kontexten, auch zum Beispiel in Oxford, in denen das quasi ja, im Grunde noch tonangebend war. Ne? Ja, das ist eigentlich meine die Kulturwissenschaft. Deswegen, die Probleme, die Leute sich hier anziehen, die kann man eigentlich, wenn man historisch das anders aufbauen würde, auch anders gewichten. Ne? Das ist, wäre auch natürlich eine Aufgabe so, solchen Institutionen wie das IFK oder natürlich, wie gesagt, in der entsprechenden Wissenschaftsgeschichte. Und deswegen schreibe ich vielleicht noch ein zweites Pamphlet. Und das hat dann den Titel, also darf ich aber nicht verraten, Neues Deutschland.
Erhard Schüttpelz bleibt also an Deutschland dran. Als alter Hipster, der kontrazyklisch arbeitet, überlegt er allerdings auch, sich erneut mit dem Thema seiner Habilitation zu beschäftigen. Dieses ist hochaktuell, aber in dem Zusammenhang, wie Erhard Schüttpelz es behandelte, wird es kaum mehr betrachtet, sagt er. Seine Habilitation trug den Titel »Die Moderne im Spiegel des Primitiven – Weltliteratur und Ethnologie 1870 bis 1960« und es geht darin ganz konkret um die Zusammenhänge von deutsch-jüdischer Geschichte, Postkolonialität und Ethnologie, wie Erhard Schüttpelz zusammenfasst.
Also die Habilitation geschrieben habe, war das sehr schwierig, weil weder in der Medienwissenschaft war Postkolonialität ein Thema, noch war in der Soziologenwissenschaft, es gab keinen Postcolonial Studies in Deutschland. Ich kam aus Columbia University in dem Moment und das war auch der Moment meines Lebens, denke ich, der wichtigste, weil ich dann eigentlich für mich alle drei Sachen zusammenfielen, nämlich die deutsch-jüdische Geschichte, die Geschichte der Ethnologie und die Geschichte der postkolonialen auch Theoriebildung oder das, was sie auch nicht geschafft hat. Jetzt wissen wir aber natürlich, in Deutschland wird es gerade auseinanderdividiert. Also die Leute sagen eben, das deutsch-jüdische Thema darf nicht postkolonial sein. Das Postkoloniale ist eben antisemitisch. Und dann auch noch die Geschichte der Ethnologie ist auch so abgestraft durch die Restitutionsdebatte. Also im Augenblick ist alles auseinanderdividiert. Aber jetzt habe ich das Gefühl, jetzt werde ich wieder einsteigen. Gerade weil es auseinanderdividiert worden ist und weil es natürlich nicht wahr ist, dass diese drei Sachen nicht zusammenhängen.
Sagt Erhard Schüttpelz am Ende dieser Episode von Kulturdenken, dem Podcast des IFK, in der Sie mit Ulrike Kluge und Erhard Schüttpelz zwei undisziplinierte DenkerInnen hörten und damit zwei sehr spezielle und unterschiedliche Beispiele dessen, was kulturwissenschaftlich arbeiten heißen kann. Und dies war die sechste und letzte Folge der ersten Staffel von Kulturdenken, die von Hanna Ronsheimer und Julia Grillmeier gestaltet und umgesetzt wurde. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle GesprächspartnerInnen, die uns ihre Zeit und Gedanken schenkten, an das Team des IFK für die Unterstützung und an Alexander Martosch und Martin Gasteiner, die Kulturdenken konzipierten und produzierten. Die zweite und auch weitere Staffeln sind bereits in Planung und im Entstehen. Der Podcast wird weiterhin von Konferenzen und Events des IFK berichten und deren Inhalte näher beleuchten. Freuen Sie sich zudem auf Gespräche mit den Fellows und Forscherinnen dieser vielgestaltigen Forschungseinrichtung. Das ist das Internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften der Kunstuniversität Linz in Wien, IFK. Um all das nicht zu verpassen, werfen Sie einen Blick auf die Website ifk.ac.at, abonnieren Sie sehr gerne Kulturdenken und schalten Sie wieder ein. Julia Grillmeier sagt im Namen des gesamten IFK auf bald.